Ich muss auch sagen, also mein erster richtiger Bezug, wo ich mich dann auch getraut habe, mal mehr rauszukommen, war auch eher zu den Mitpatienten als zu den Betreuerinnen. Aber das war vielleicht auch wichtig, um zu verstehen, hey, ich bin hier nicht alleine und es sind nicht alle chaotisch und es ist nicht so viel Leid, sondern man hat halt eine Basis und ich konnte Vertrauen schaffen.
Psyche im Ausnahmezustand. Über Wege aus Krisen und die Begleitung auf Akutstationen. Wir sprechen über psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen mit Betroffenen, Angehörigen und Experten. Seelenstruggle, dein Podcast der LWL-Uniklinik Hamm.
Hallo zur neuen Folge Seelenstruggle, auf die ich mich sehr freue. Ich bin Kai Klüting, ich arbeite normalerweise im Radio und darf hier immer reingucken in diesen Podcast, in die Psychiatrie und das macht mir sehr viel Spaß. Ich bin nicht alleine hier, sondern Davina Hahn ist da. Hi.
Hi.
Du bist hier Kinder- und Jugendpsychotherapeutin im Haus. Heute ist ja wirklich eine spannende Folge für uns, weil wir haben in allen Folgen bisher über Therapien gesprochen, die ja meistens langfristig sind, wo man Menschen, Kinder und Jugendliche lange begleitet. Und heute reden wir über Krisen und Akutstationen. Also es geht um diese Extremsituationen, auch die in der Klinik auftreten, über diese Peaks, die meistens kurzfristig behandelt werden und auch schnell behandelt werden müssen. Und ich habe mich schon immer gefragt, wie sieht so eine Akutstation eigentlich aus? Was können wir darunter vorstellen?
Ja, im Grunde sieht eine Akutstation genauso aus wie eine Therapiestation. Also sieht hier nicht aus wie im Krankenhaus, sondern wir haben möblierte Zimmer. Es gibt einen Aufenthaltsraum mit einem Sofa, einem Fernseher, mit Spielen. Es gibt eine Küche. Der einzige Unterschied ist, dass auf Akutstationen manchmal die Türen zu der Station abgeschlossen werden müssen, wenn zum Beispiel Kinder und Jugendliche sich gerade dort in Behandlung befinden, die eigentlich nicht dort sein wollen.
Und das ist so besonders auch in dieser Folge. Ich bin ja gerade mit der Zeit jetzt auch eigentlich Fan richtig von Psychiatrie und Therapie geworden. Aber, und das muss man eben auch sagen, Psychiatrie ist eben kein Kurort. Das haben wir in jeder Folge kennengelernt. Hier müssen die Jugendlichen an sich arbeiten. Das ist ein Riesenberg. Hier wird denen viel abverlangt. Und gerade in diesen Extremsituationen von Krisen, ich stelle mir das immer so vor wie so ein Nudeltopf. Weißt du, der steht so auf dem Herd und da kochen die Nudeln. Und es kann halt sein, dass der irgendwann überkocht. Man weiß nie wann, der kocht dann irgendwann über und man muss reagieren. Keine Ahnung, den Topf vom Herd nehmen oder einen Deckel abnehmen oder was auch immer. Und so stelle ich mir diese Extremsituationen vor, diese Krisen, weil da reden wir ja schon von ernsten Situationen.
Ja, das finde ich ein total gutes Bild, was du da hast. Genau, eine Krise ist letzten Endes so eine Art Zuspitzung, ne, wo man in so einem psychischen Ausnahmezustand sich befindet, dass man nicht mehr klar denken und handeln kann und dass man dadurch in Situationen gerät, in denen man sich selber oder andere gefährden kann. Ne? Das heißt, wir sprechen schon auch über so Dinge wie Selbstverletzung oder Fremdaggression. Und an der Stelle finde ich ganz wichtig, einmal darauf hinzuweisen, dass auch unsere Gästinnen von solchen Verhaltensweisen erzählen. Und wenn ihr jetzt gerade zuhört und das Gefühl habt, ich fühle mich nicht so wohl damit, das zu hören oder ich finde das Thema belastend, dann schaltet an der Stelle besser aus.
Wir haben wieder zwei Gästinnen heute in der Folge und da freuen wir uns sehr drauf. Beide hatten schon mit Krisen zu tun und waren in dem Kontext auch hier in der Klinik, teilweise in anderen Kliniken. Wir sprechen zuerst mit Tina, die ist mittlerweile schon erwachsen und war aber auch hier mal im Haus, ne?
Genau, ist mittlerweile erwachsen, hat einige Krisen erlebt und war in verschiedenen Kliniken in Behandlung. Genau, und das finde ich ganz wichtig zu sagen, dass sie von verschiedenen Erfahrungen aus verschiedenen Einrichtungen berichtet.
Und wie immer, Tina ist natürlich eigentlich nicht Tina, wir haben die Namen wie immer verändert, das haben wir auch hier gemacht. Aber jetzt hören wir erstmal, was Tina uns so zu erzählen hat. Erstmal hallo Tina, schön, dass du da bist.
Hallo.
Freut mich sehr, dass du die Zeit genommen hast. Ich habe dich ja schon ein bisschen so darauf vorbereitet, wir starten ganz gerne mit einer Rubrik bei uns.
Seelenstruggle Feelings.
Eine Krise fühlt sich für mich an wie?
Innerlich ersticken. Oh. Also es ist wirklich, man weiß ja selber auch eigentlich gar nicht mehr weiter oder oft auch nicht, was gerade hier überhaupt los ist. Und ist einfach komplett hilflos mit der Situation. Und ich finde, das beschreibt eine Krise für mich persönlich ziemlich gut, dass man wirklich einfach komplett hilflos ist.
Du hattest in deiner Vergangenheit verschiedene Krisen, Die liegen zum Glück jetzt ein paar Jahre zurück. Ja. Erinnerst du dich noch, wie das war, sozusagen bei dem ersten Mal, wo es für dich so extrem akut wurde?
Ja, das war mit 14 Jahren. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie akut es eigentlich ist, weil ich mich schon sehr lange in dem Zustand befand, wo ich, ja, rückblickend weiß ich jetzt, dass es halt schwere Depression war. Aber ich sag mal, mit 14 Jahren ist dir das eigentlich nicht so bewusst. Und da hat sich mein Leben schon sehr geändert, einfach weil ich mich sehr isoliert habe, keine Motivation mehr zu irgendwas hatte, extreme Schlafprobleme hatte und auch selbstverletzendes Verhalten dazu gezählt hat. Und ich habe aber gemerkt, dass mein Umfeld sich auch verändert hat. Also nicht nur ich, sondern auch mein Umfeld wurde hilfloser. Menschen sind auf mich anders zugekommen. Meine Eltern waren natürlich auch total hilflos und haben im Dunkeln getappt. Und das hat sich alles sehr schwammig angefühlt. Also irgendwie wusste ich nicht, wohin mit mir und was überhaupt mit mir los ist. Und mein Umfeld auch nicht. Und das hat sich sehr, sehr zugespitzt. Genau, und ich glaube, das war der Moment, wo ich dann auch gemerkt habe, oh Gott, wenn jetzt schon mein Umfeld nicht mehr weiß, was hier gerade abgeht, was ist los mit mir, ne?
Ja. Hast du das damals wahrgenommen? Also dass du gemerkt hast, okay, irgendwas verändert sich auch nicht nur in mir, sondern wirklich außenrum? Also war das dir damals schon klar oder ist das jetzt gerade für dich die Retrospektive?
Also damals war es auf jeden Fall schon klar, weil so das Merkmal war einfach in der Schule. Ich habe Freunde gehabt und habe mich von denen viel isoliert, aus bestimmten Gründen natürlich auch. Und Lehrer haben mich auf einmal anders behandelt, so ein bisschen wie in Watte gepackt, weshalb auch das den Schülern aufgefallen ist und ich dann so eine Sondermarke hatte, was wiederum auch nicht gut war wegen Mobbing und so Sachen halt. Ja, es war alles irgendwie, es hat sich nicht ganz real angefühlt.
Ich finde das so eindrucksvoll, wie du das gerade schilderst, weil das so eine, die Hilflosigkeit eigentlich schon viel früher irgendwie gerade anfängt. Also es klingt so, als ist das ja einem so ein bisschen entglitten.
Ja, also ich muss sagen, das waren jetzt also meine ersten Symptome rückblickend. Das hat schon begonnen, als ich 12 war. Aber diese richtige Krise, also auch kurz vor einer Krisenintervention, also einem psychiatrischen Aufenthalt, das war halt erst mit 14. Und in diesen 2 Jahren ist halt unglaublich viel passiert, ne? Und das hat sich dann aber so zugespitzt, dass dann wirklich im letzten Jahr, auch kurz vor diesem Aufenthalt, dann wirklich alle nur noch hilflos waren und ich irgendwie aufgeschmissen war, ne? Mich dann natürlich schon auch viele Leute, also Freunde, die Eltern von meinen Freunden, wir waren ja noch Kinder,
ja, ja.
Ne? Und auch meine Eltern versucht haben, mich irgendwo anzubinden, dass ich rede, aber ich konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht reden. Erstmal wusste ich nicht, was wirklich los war in mir und ich hatte auch eine Sache, die ich einfach nicht benennen wollte, aus Angst. Und ja, das war dann sozusagen meine erste richtige Krise, als es dann wirklich auch mit selbstverletzendem Verhalten so losging, dass ja, ich da auch von außen einfach Hilfe brauchte.
So im Nachhinein, fällt dir jetzt schon sowas ein, wo du sagen könntest, da hätte man vielleicht besser oder anders an mich rantreten können? Gibt es irgendwas, was dir einfällt, was du dir vielleicht so im Nachhinein jetzt auch gewünscht hättest für dich zu dem Zeitpunkt?
Ich meine, meine Eltern waren aufgrund von Hilflosigkeit, haben die nicht so gehandelt, wie ich mir das gerne gewünscht hätte. Deshalb war mein erster Bezugspunkt, also meine erste Hilfeleistung, woran ich mich erinnere in der Schule, dass dann auf einmal die Vertrauenslehrerin vor mir stand und meinte, na Tina, wir müssen jetzt mal reden.
Okay, das stelle ich mir krass vor. Wie war das für dich?
Das war nicht so cool, weil die Vertrauenslehrerin war auch meine Politiklehrerin. Die hatte eh nicht so einen guten Ruf. Und ich fand es relativ schwierig, weil ich wurde einfach aus einer Klasse rausgerufen. Boah. Und alle wussten ja auch, dass es die Vertrauenslehrerin ist. Das heißt, ja, du hast halt direkt so einen Stempel erstmal gehabt, ne? Ja gut, dann öffne dich erstmal. Und also direkt nach diesem Gespräch hatte ich dann auch noch Politik bei ihr.
Nein.
Und also das war so ein, von diesem Schulsystem, weiß ich nicht, sollte man vielleicht im Nachhinein nochmal bedenken, überdenken.
Ja.
Mir hat es jetzt nicht so geholfen, aber ich verstehe natürlich, also, dass selbst die Schule da schon gemerkt hat, hey, da müssen wir jetzt irgendwas machen, zu Hause läuft es nicht. Ich habe dann auch im Nachhinein erfahren, dass die natürlich schon bereits auch Kontakt zu meinen Eltern aufgenommen haben. Die haben aber nicht mit mir darüber geredet und deswegen haben die das dann über die Schiene erstmal versucht, hey, vielleicht hat das Kind da eine Möglichkeit, mit uns zu reden. Ne? Kann ja auch sein, dass zu Hause was war. Und
ja. Ja. Ich meine, ganz rudimentär ist es ja erstmal schon mal gut, dass dass es so etwas wie eine Vertrauenslehrerin gibt. Ja. Alle anderen Parameter stelle ich mal dahin, weil ja. da zieht sich bei mir alles zusammen, wenn ich schon höre. Ja. Also wenn ich mich in dich als 14-Jährige ja. reinversetze und dann wird man so aus der Klasse rausgerufen, das stelle ich mir ja. wirklich so brutal vor. Gut. Und wie war dein erster Kontakt mit der Klinik?
Ein bisschen abrupt, muss ich sagen. Ich hatte vorher gar keinen Bezug dazu und ich wusste auch nicht, wie geschlossene Psychiatrien oder generell Kliniken ablaufen, war mir absolut nicht bekannt. Und dadurch, dass die Situation sich am Ende so zugespitzt hat, haben tatsächlich Sozialarbeiter, also die Sozialpädagogin auf der Schule, die dann für mich zuständig war, und die Vertrauenslehrerin haben meine Mutter kontaktiert und gesagt, ja, die Tina ist jetzt eben um 14 Uhr, sage ich mal, von der Schule. Wäre gut, wenn sie direkt in die Klinik fahren. Und ich wusste aber gar nichts davon.
Oh, krass. Mhm.
Also wurde ich ins Auto geparkt und ich wusste auch nicht, wohin. Und dann war ich da. Mhm. Und das war meine erste Erfahrung einer Krisenintervention. Genau, also der Übergang war jetzt nicht so schön, muss ich sagen. Und erst da habe ich dann auch begriffen, wo ich hier bin, mhm. warum ich hier bin.
Wir haben im Vorfeld auch schon mal darüber gesprochen, dass gerade bei diesem Thema Krisen, Akutstation, das ist ein sehr sensibles Thema, weil es so eine Extremsituation für dich gerade in dem Jugendalter ist, weil das Situationen sind, die einfach meistens ja abrupt auftreten und abrupte Maßnahmen irgendwie erfordern. Wenn ich so dir zuhöre, dann fühlt sich diese Maßnahmen haben sich für dich damals wahrscheinlich relativ brutal angefühlt. Also.
Total, ja. Ich habe es halt auch erstmal nicht verstanden. Ne? Also ich war schon sehr lange in diesem Zustand und es war für mich bekannt. Mhm. Also mein Leid und das, was ich da durchgemacht habe, war für mich schon so ein Trotz. Damit habe ich einfach gelebt. Mhm. Aber ich verstehe, dass mein Umfeld damit nicht leben konnte. Es ging auch bei der Vertrauenslehrerin, um jetzt nochmal auszuholen, natürlich auch irgendwann um Suizidgedanken, aber ich hatte gar keinen Plan, sondern ich war einfach hilflos und ich habe einfach berichtet, dass ich diese Gedanken habe, aus Effekt, dass ich nicht mehr weiter wusste, dass ich ständig darüber nachdenke, hey, wenn es zu viel wird, dann hast du ja die Möglichkeit, aber es war halt kein Plan. Mhm. Und ich verstehe natürlich, dass da alle Alarmglocken dann angingen und das war natürlich auch der Grund, weswegen ich dann dort gelandet bin, auch so abrupt, weil sie eben einfach Angst hatten, hey, was macht die, wenn ihr jetzt nach Hause fährt? So, ne?
Ja.
Und das verstehe ich dann natürlich auch im Nachhinein betrachtet.
Ja, in dem Moment ist es ja wirklich, also ich glaube, das versteht ja jede 14-Jährige oder 14-Jährige, weil das ist ja eh ein Moment, wo man viele Entscheidungen für sich eigentlich treffen will, aber noch nicht in der Lage ist und es auch gar nicht darf und viele Entscheidungen einem ja abgenommen werden. In dem Fall ist es so eine einschneidende Entscheidung, die ja gerade über, im krassesten Fall für dich formuliert, Freiheit und Unfreiheit entscheidet.
Ja.
Wie war der Vorgang? Du warst dann erstmal hier und bist auch erstmal stationär geblieben. Wie lief es?
Also es war nicht hier, aber
ja, so, ja, in der Klinik, ja.
Genau, mhm. in einer anderen Klinik. Ja, da gab es natürlich erstmal so eine Art Aufnahmegespräch, beziehungsweise erstmal eine Reflexion, was ist hier gerade überhaupt die Sachlage. Und dann wurde halt entschlossen von den Pflegern vor Ort und meinen Eltern, dass es schlau wäre, dass ich erstmal hier bleibe. Und ich wollte das natürlich nicht, habe ich auch ganz klar geäußert. Aber da sind die Mitarbeiter vor Ort auch schon sehr bedacht auf mich eingegangen. Also wirklich, hey, schau dir das doch erstmal an. Das ist wirklich erstmal, ne, vielleicht bleibst du 2 Tage hier, wir gucken, wie es dir geht, dass du verschiedene Hilfsmöglichkeiten hast, deinen Redebedarf eben abdecken kannst und ja, mich so ein bisschen sensibilisiert einfach dafür.
Mhm.
Und dass ich dann am Ende auch gesagt habe, ja, okay, ich bleib hier eine Nacht.
Ja.
So, okay, dann waren es 3 Monate tatsächlich auch insgesamt. Aber ja, also die erste Nacht war sehr gruselig, muss ich sagen. Psychiatrien, geschlossene Psychiatrien stellt man sich ja dann doch immer wie diese Horrorfilme vor.
Total.
Also,
ja.
Weiß ich nicht.
Überall.
Genau,
alles.
Verrückte,
ja, ja.
Leute, Schreie, dunkel.
Genau.
Also, ne? Das war natürlich nicht so.
Ja.
Aber es war auch nicht schön. Also zum Beispiel bei mir war jetzt die Station, wo ich hin sollte, für jüngere Kinder belegt.
Mhm.
Und dadurch musste ich zu den jungen Erwachsenen.
Oh, krass.
Und ich sag mal so, das waren dann schon auch Fälle, da habe ich mich sehr klein gefühlt. Da waren meine Probleme auf einmal so, pff, was soll ich hier eigentlich? Guckt euch mal um so.
Ach krass, okay, du hast schon.
Und das hat mich sehr überfordert, muss ich sagen, weil ich auch schon in der ersten Nacht einfach viel Leid von anderen Menschen mitbekommen habe, wo ich mich dann gefragt habe, wie soll ich hier heilen? Wie soll ich hier zur Ruhe kommen? Und ich habe lange gebraucht. Also ich glaube, die ersten 3 Tage war ich nur in meinem Zimmer. Ich habe mich gar nicht getraut, rauszugehen. Mhm. Ich hatte auch Heimweh. Aber die Mitarbeiter haben dann schon natürlich geguckt, dass ich mal in den Gruppenraum komme, dass ich am Essen teilnehme. Und es war so die ersten 2 Wochen, ja, Tanzen auf Eierschalen. Ne? Das war schon schwierig, überhaupt einen Bezug zu finden zu irgendjemanden. Ja.
Ja, weil natürlich, man sucht ja auch irgendwie, also ist es dann der Punkt, dass man denkt, wer soll mich hier verstehen? Oder ist es mein Leid, spielt hier keine Rolle? Wie war deine
Gefühl? Das war eher so, wer soll mich hier verstehen, auf jeden Fall. Also wie gesagt, erstmal habe ich ja vorher noch nie vorab über irgendwie meine Emotionen geredet oder was der Grund ist. Und der eigentliche Grund, den habe ich ja auch 2 Jahre trotz dieser Klinik auch weiter verschwiegen. Mhm. Und das war dann natürlich jetzt im Nachhinein betrachtet mein Fehler, in Anführungszeichen. Ich hatte meine Gründe, aber wenn man nicht drüber redet, dann macht man sich den Weg da schon noch sehr schwer.
Ja, klar.
Genau, und das war ja nicht so leicht.
Es ist ja für dich eine unglaublich paradoxe Situation, ne? Also ganz widersprüchlich. Du bist einerseits krass isoliert, ne, durch deine Situation, durch wie die Leute mit dir umgehen. Und in der Situation wirst du ja an sich maximal gesehen. Also dein Leid wird gesehen, aber gleichzeitig wirst du dadurch ja noch mehr isoliert, also in deinem Gefühl, so stelle ich es mir vor.
Ja, ich muss auch sagen, also mein erster richtiger Bezug, wo ich mich dann auch getraut habe, mal mehr rauszukommen, war auch eher zu den Mitpatienten als zu den Betreuerinnen. Aber das war vielleicht auch wichtig, um zu verstehen, hey, ich bin hier nicht alleine und es sind nicht alle chaotisch und es ist nicht so viel Leid, sondern man hat halt eine Basis. Und ich konnte Vertrauen schaffen. Also das Leben mit dem Mitpatienten hat mir dann letztendlich doch auch geholfen. Und dann hatte ich natürlich auch, das ist ja in der ersten Woche, wie gesagt, gucken alle irgendwie, hey, wie kommen wir miteinander klar, wo es der Hilfe bedarf. Und dann fing das auch an, dass ich regelmäßig Gesprächstherapien hatte. Und ich habe gemerkt, hey, das ist hier ein Setting, wo ich mich öffnen kann. Und wo jetzt nicht einer sofort zu meinen Eltern rennt und sagt, hey, die Tina hat das und das gesagt und das ist jetzt die Konsequenz daraus, sondern das ist halt ein geschützter Raum, Rahmen.
Ja.
So, das hat aber schon auch ein bisschen gedauert, bis ich das für mich klar hatte.
Und du warst dann erstmal hier, war das dann ein Punkt, der dir Vertrauen geschaffen hat zu der Institution oder war das dann schon so, dass du gesagt hast, ey, eigentlich war eine Nacht ausgemacht, ich bin 3 Monate hier, was soll's?
Ich habe relativ schnell gecheckt, dass das sinnvoll ist und dass ich nicht ohne Grund hier bin. Wie gesagt, ich habe ein Verständnis dafür entwickelt, warum das alles so ist, wie es ist und wie krank ich letztendlich doch auch war. Also das habe ich nicht wahrgenommen, weil ich das kannte. Das war mein Alltag. So. Das
ist dein Leben, klar.
Genau, das war mein Leben. Und als ich dann gemerkt habe, hey, es gibt aber auch andere, die so leben und was das für Auswirkungen hat und was mein Leben auch schon für Auswirkungen genommen hat, wurde mir da erstmal bewusst und dass es auch Namen dafür gibt, hat ja auch viel geholfen, so nach dem Motto, ey, krass, okay, das ist jetzt, das spinne ich mir hier nicht zusammen.
Genau,
so, ne? Das hat auch viel ausgemacht, ja. Deswegen waren die 3 Monate okay, aber es hätte auch nicht länger, ich hätte nicht länger da bleiben dürfen. So, weil ich habe auch gemerkt, irgendwann hast du dieses Klinik-Setting zu doll drin. Also mir war der Sprung nach Hause fiel mir unglaublich schwer. Es gab dann nach 1,5 Monaten Belastungserprobung, wo ich mal am Wochenende zu Hause war. Und das hat sich auf einmal so fremd angefühlt. Also auf einmal drehte sich die Welt, weil du kennst dann den Klinikaufenthalt. Und das ist irgendwie, kann helfen und ist ein geschützter Rahmen. Und zu Hause ist dieser geschützte Rahmen eben auch wieder weg.
Ja.
Ne? Ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, auch einen guten Übergang zu schaffen. Und das hat bei mir irgendwie nicht so geklappt, weil mein Zuhause konnte ich nicht mehr gut annehmen, muss ich sagen.
Du hattest diesen 3-monatigen Aufenthalt, kommst nach Hause alleine, das ist ja schon eine schwierige Situation und du bist nicht das letzte Mal vor einer Krise gestellt worden für dich selbst.
Ja.
Und als sich das für dich, selbst wenn es kurzfristig angebahnt hat, dass es jetzt wieder eine Extremsituation ist, war es für dich in deinem Kopf klar, okay, dann habe ich diesen Ort, der mir letztes Mal geholfen hat, oder war es eher, Mist, das kann bedeuten, dass dieser Ort wieder meine Realität wird.
Am Anfang war es tatsächlich so, okay, es ist bekanntes Gebiet. Das heißt, die Schwelle dorthin, wenn du Hilfe brauchst, ist nicht mehr groß. Mhm. Was aber auch irgendwann nicht gesund war, weil ich schon auch ein Drehtürpatient war. Das heißt, ja. Ich glaube, ich hatte insgesamt 16 Aufenthalte in 2 Jahren dort. Und das war am Anfang, also ich war nie der Mensch, der gesagt hat, juhu, ich stecke in einer Krise, ich gehe da oder ich will da jetzt hin. Im Gegenteil, ich habe da auch Sachen erlebt, die nicht gut waren, wo vieles nicht gut gelaufen ist, die mich auch auf meinem Weg nochmal zurückgeworfen haben. Und das waren Sachen, die in der Psychiatrie passiert sind. So, ne? Aber mein Umfeld, mein damals gesundes Umfeld draußen, war noch schlimmer.
Okay.
Und deswegen war das ein Kompromiss, der okay war, weil ich aufgefangen wurde. Und es waren dann aber auch Krisen, wo ich aufgefangen werden musste. Also es ging dann auch irgendwie kein Weg mehr dran vorbei.
Was ich jetzt heute schon über den Umgang mit Krisen gelernt habe, so wie es jetzt aktuell gehandhabt wird, jedenfalls so über die Gespräche, die wir jetzt schon geführt haben, ist, dass gerade in Akutkrisen Aufenthalte bewusst zum Beispiel kurz angesetzt werden, um jetzt gar nicht, vielleicht begründe ich es falsch, aber du wirst mir dann im Zweifel das schon richtig rücken, ne? Okay, man macht mir nachsehen, dass es natürlich alles nicht fachlich begründet ist, was ich sage, ne? Aber dass man auch schon mal guckt, dass man die Krise bewältigt, also man nimmt sozusagen diese Nudeln, die kochen vom Topf, vom Herd, um diese Krise abzuwenden, aber das eigentliche Kochen setzt man erst später wieder an, um erstmal, es geht nur um diese Krise zu bewältigen. War das bei dir so? Hat sich das für dich angefühlt?
Ja, es war definitiv Brände löschen, aber das eigentliche Problem war natürlich da. Und das war auch einer der größten Probleme. Ich hatte ja meinen Wohnort. Das heißt, krisenmäßig war ich an diese Klinik gebunden. Ich konnte ja gar nicht irgendwo anders hin zur Krisenintervention. Geplant war aber ganz, ganz lange eine Traumatherapie. Und wir haben sehr viel versucht, um mich da reinzukriegen. Aber für eine Traumatherapie musst du stabil sein.
Ach krass, okay.
Und das war mein größtes Problem. Und das war auch mit das Problem in diesen 2 Jahren. Der Brand wurde gelöscht. Ich bin nach Hause gegangen. Und da ist das Feuer wieder aufgelodert und dann bin ich wieder in die Klinik. Aber eigentlich war ich so lange auf einer Warteliste und hatte immer wieder die Chance und ich konnte nicht, weil ich zu instabil war. Und ich kam aus diesem System nicht raus. Für mich nicht raus.
War dir das damals bewusst, dass dieses System
so...
Ja, das finde ich nämlich so Wahnsinn,
so,
weil das fühlt sich ja noch hilfloser.
Nein, es ist natürlich so, keine Ahnung, ich habe so viel Therapie gemacht und mein Leben 1000-mal reflektiert, dass mir das jetzt klar ist.
Ja.
Aber als 14 bis 16 war mir das nicht klar. Es hat sich nur schlimm angefühlt. Und wie gesagt, mein eigentliches Leben hat sich abgekapselt. Ich hatte auch in der Schule, ich war ja kaum in der Schule.
Genau.
So, ich hatte kaum noch Freunde. Und wenn ich dann wieder da war, dann wurde ich gemobbt, weil, hey, das ist die aus der Psychiatrie. Ich bin in einem kleineren Dorf groß geworden. Da war das ein Riesending.
Jeder
war noch keiner vorher
in der
Psychiatrie.
Ja.
So, ne? Und das war dann natürlich auch ganz, ganz schwer. Und ich glaube, das hat einfach dieses Hin und Her auch krass bewirkt, ne?
Ja.
Und meine Eltern wurden dann ja auch immer noch hilfloser. Ich hatte zwar schon Hilfe und ich hatte dann auch dieses ambulant betreute Wohnen eben. Damals von denen auch. Das heißt, meine Bezugsbetreuerin, die für mich bei diesen Aufenthalten zuständig waren, die haben mich auch danach immer einmal in der Woche zu Hause besucht. Das war eine super Hilfe, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil das hat diesen Übergang noch mal ein bisschen erleichtert. Und wir haben dann auch zu Hause Kriseninterventionspläne erstellt, Notfallpläne, dass es halt nicht immer sein muss, dass ich sofort zurückgehe. Und das war mir halt auch ganz, ganz wichtig, weil manchmal hatte ich schon auch Angst zu sagen, mir geht's gerade so und so, aber eigentlich will ich jetzt nicht nochmal zurück.
Ja.
Und das war auch mit die größte Angst, okay, dann schicken wir Tina wieder dorthin. Und das wollte ich halt auch nicht, weil ich wusste, ich komme aus diesem System nicht raus.
Das stelle ich mir so vor, bei 16 Aufenthalten, wie du gesagt hast, aus diesen, das ist was ganz Neues und ich lerne gerade das erste Mal Psychiatrie kennen, ist ja eine Normalität geworden.
Genau,
es hat ja
meine
Rhythmus
Normalität.
Es hat ja einen Rhythmus gekriegt. Und das in einer Phase, die wir alle durchlebt haben, so eine gerade 14 bis 16, wo eigentlich die Normalität eine ganz andere ist. Man hat mit ganz anderen Sachen zu dealen und du hattest diese On-Off-Beziehung mit der Klinik. Die hat dir akut geholfen in dem Moment, weil diese Krise abgewendet wurde. Hast du es als Hilfe empfunden in dem Moment oder...
Nicht immer. Also es gab schon Momente, da habe ich mich sehr entmenschlicht gefühlt und zu Unrecht behandelt. Im Nachhinein betrachtet, klar, verstehe ich, weil ich war auch kein leichter Fall. Und wenn jemand sehr selbstgefährdend ist, dann muss man eben auch drastische Maßnahmen ergreifen. Aber als Kind fühlt sich das sehr schlimm an.
Ja.
Und deswegen gab es da schon Momente, die mich eher auch gebrochen haben, als dass sie mir geholfen haben. Mhm. Aber natürlich hätte ich diese Klinik nicht gehabt, weiß ich nicht, ob ich hier säße. Also wirklich. Und das ist halt, es gibt so viele Komponenten und alle schwimmen. Das Nudelwasser, das kocht hoch und keiner weiß, hey, was machen wir jetzt hier eigentlich damit? Das, so, es gibt dieses Standardverfahren und das klappt vielleicht auch bei überwiegend vielen Patienten, aber es ist nicht immer die Lösung. Und vor allen Dingen kann auch viel dabei auf der Strecke bleiben. Mhm. Aber ob es da jemals eine Glanzlösung geben wird, weiß ich nicht.
Boah, ich finde das so ein, wir haben es gerade als Drahtseilakt beschrieben auch, weil genauso stelle ich es mir vor. Es ist ja wirklich eine Situation, die jetzt auftritt, da ist und es muss reagiert werden. Und dann ist natürlich noch jeder Mensch natürlich komplett individuell.
Ja.
Deine Probleme sind so individuell wie nichts anderes, mit dem, was du jeden Tag dealen musst. Und gleichzeitig gibt es aber eine Maschinerie, ein System, was ja irgendwie einen Ablauf festlegen muss, damit alle wissen, was zu tun ist.
Ja.
Das clasht sich ja schon, wenn man es hört.
Ja.
Also das ist ja das total Paradoxe an dem ganzen System. Würde dir in etwas einfallen, was jetzt muss gar nicht, aber vielleicht auch ein Wunsch, den du eigentlich jetzt im Nachhinein formulieren könntest, wie es hätte für dich vielleicht ein bisschen besser laufen können?
Ich glaube, am Ende war ich so hilflos, obwohl ich dort Hilfe bekommen habe, dass selbst die Mitarbeiter vor Ort und auch meine Bezugsbetreuer gesagt haben, wir sind hier also seit 2 Jahren mit dir am Arbeiten, wir wissen auch nicht mehr weiter. Und das war, glaube ich, so ein Statement, wenn die Leute in der Klinik das sagen, war mir auch erstmal bewusst, es muss sich jetzt was ändern. Das kann doch jetzt nicht sein. Und dann bin ich nach Bayern. Und da habe ich dann gelernt, zum ersten Mal über mein Traumata, was ich in der Psychiatrie nicht besprochen habe, zum ersten Mal angesprochen. Und ich glaube, das war der Moment, wo ich gecheckt habe, hey, du kannst es äußern und du hast den Druck, aber du wirst jetzt nicht sofort ins Isolierzimmer gesteckt oder fixiert oder sonst was, weil hier ist jemand, der hört dir zu.
Mhm.
Und das ist schrecklich und es fühlt sich schlimm an, darüber zu reden. Und ich glaube, ich bin da nochmal durch die Hölle gegangen, aber es musste sein. Und eine Therapiestation ist was ganz anderes. Eine Krisenintervention, es behandelt die Krise, es löscht den Brand. Aber das eigentliche Problem muss bearbeitet werden. Und das wurde dann erst nach 2 Jahren bearbeitet. Und das war mein Ausweg. Und da war ich dann auch 9 Monate, war nicht geplant, aber war eine sehr lange Zeit, wo ich letztendlich sehr froh drüber war. Ja, bin.
Ich finde es Wahnsinn, dass du so ein, für dich so ein Call to Action in deinem Kopf, also jetzt formulierst, ich weiß nicht, wie es damals war, aber dass du sagst, nee, hier muss ich was ändern.
Ja.
Und dass das so ein, dass du das aus dir so generierst, finde ich der Wahnsinn. Also kriege ich sofort Gänsehaut. Und war nicht nur, also du hast das Bayern gerade so vorgehoben, das fand ich so spannend, weil du vorher auch gesagt hast, du warst an dem Ort so fest.
Ja. Ich muss raus. Also wir haben auch, ich hatte ja Mitspracherecht und ich habe bewusst gesagt, eine Klinik so weit weg wie möglich.
Krass. Ja.
Ich wollte nicht mehr. Ich wollte meine alte Schule nicht mehr sehen. Ich wollte raus aus diesem Elternhaushalt, diese Klinik. Ich konnte es nicht mehr sehen. Auch meine Bezugsbetreuerin haben mir super geholfen. Nicht die Frage, aber das war zu lang.
Das war
einfach zu lang und das musste alles abgebrochen werden. Ne? Und nach Bayern bin ich dann ja hier hingezogen und deswegen, das war dann ein anderer Übergang.
Also ein wichtiger Schritt für dich war, also was, wie gesagt, was Individuelles ist, das heißt ja, das ist jetzt kein Patentrezept von wegen, schick die Kinder einfach weit weg, dann wird das schon.
Nein.
Sondern es ist etwas, was dir geholfen hat.
Genau.
Und das ist ja, war dir das in dem Moment scheinbar ja auch sofort klar. Also du konntest es ja selbst formulieren, dass diese örtliche Trennung für dich ein super wichtiger
Total.
Punkt war.
Und da ist mir, wie gesagt, ja auch einfach erst dann nochmal krasser bewusst geworden, wo der Unterschied ist zwischen einer Therapiestation und einer Krisenintervention.
Bis dahin hattest du an sich ja noch keine andere Therapieform kennengelernt?
Ich hatte in der Krisenintervention, ich weiß nicht, das war etwas anders aufgebaut als hier. Das war eine Krisenintervention, also eine geschlossene Psychiatrie mit auch einer Therapiestation. Also das war gemischt, was ich sehr schlimm fand, weil du hast halt Menschen, die wie ich 3 Monate da sein sollen und nebenbei halt auch einen DBT-Kurs machen und was weiß ich. Und dann hast du aber auch Menschen, die hier gerade um ihr Leben kämpfen und du ja dann auch getriggert wirst oder mitgerissen.
Ja.
Ich fand dieses Konzept nicht gut, muss ich sagen. Habe ich so auch nicht kennengelernt, nicht weiter kennengelernt, eben nur dort. Ja, und das war dann eben, diese Therapiestation war was ganz anderes. Und da war es dann halt auch, ne, wenn man Krisen hatte, wurde da anders gearbeitet. Und es war mehr auf, okay, wenn du dich jetzt selbst verletzt, dann schauen wir, was hat dich dazu gebracht? Was können wir demnächst anders machen? Also die Hilfeleistung war anders. Und dort war es, okay, sie hat sich selbst verletzt. Oh mein Gott, wir müssen irgendwas tun. Und am besten stecken wir sie erstmal weg, damit sie es nicht weitermacht. Also es war ein anderes Konzept.
Ich finde das unglaublich eindrucksvoll, mit dir zu sprechen, weil du so eine krasse Perspektive darauf hast. Und man merkt, wie sehr du dich auch im Nachhinein damit beschäftigst und das so analytisch, aber gleichzeitig emotional beschreiben kannst. Das finde ich wirklich, ja, weil dieses Thema ist super komplex. Du hast es selbst gesagt, es ist schwer zu fassen, schwer irgendwie einzuordnen und man verbrennt sich, glaube ich, auch viele. Es fällt mir selbst schwer, meine Fragen richtig zu formulieren, weil man sich Angst hat oder die Sorge, etwas falsch zu formulieren oder die Zunge zu verbrennen oder etwas auszulösen. Klar. Aber ich finde deswegen das so wichtig, wie du das schilderst, weil ich glaube, die Wege, die du gegangen bist, ich glaube, das ist für viele auch schön zu hören, dass es die, dass da Wege sind. Weil ich glaube, man steht häufig vor einem Wald.
Definitiv.
Ja. Also das ist sehr toll.
Du hast so ein bisschen sowas erzählt, dass der Übergang nach Hause super schwer war, ne? Also dieses, ich war jetzt hier lange auf dieser Station und dann musste ich das wieder zu Hause hinkriegen. Und das ist ja das, was oft auch für die Helfer super schwierig ist, ne? Also einerseits zu vermitteln, wir sind für dich da und wir wollen dich unterstützen, und gleichzeitig zu vermitteln, und trotzdem musst du laufen lernen und wir können das nicht für dich machen, ne? Also ausreichend halten, aber nicht zu schön es machen in der Psychiatrie, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob du das auch für dich erlebt hast und wenn ja, was du dir gewünscht hättest, damit der Absprung irgendwie leichter ist. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Also vor allen Dingen, was ich mir gewünscht hätte, weil natürlich ist es halt so, du kennst ja dieses krankhafte System für dich selber und es ist auch irgendwo der einfache Weg, da einfach hinzugehen und wieder aufzugeben, weil da bist du aufgefangen. Mhm. Und das ist gefährlich, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, weil sich deine Normalität ja auch zu Hause einfach komplett geändert hat, kennst du das. Und bekannt ist es immer einfacher. Manchmal habe ich dann auch nicht verstanden, dass ich auf einmal jetzt schon entlassen wurde, weil ich wollte doch gar nicht nach Hause, Hilfe. So, ne?
Ja.
Und andererseits gab es aber auch die Momente, wo ich mich gefragt habe, hey, warum darf ich nicht gehen?
Ja.
Und das ist so, ich habe da keine Lösungsklausel und ich glaube, die gibt es auch nicht. Ich glaube, die Thematik zu Hause ist wichtig vorzubereiten. Also abrupte Entlassungen haben mir persönlich nicht geholfen. Also dieses, hey, wir löschen jetzt im Brand und okay, supi, du gehst jetzt. Sondern was ist denn zu Hause? Was kannst du dir vorstellen? Wie können wir daran arbeiten, dich vorzubereiten? Das habe ich dann mit den Bezugsbetreuerinnen gemacht, die schon zu Hause waren, als ich entlassen war. Das hat mir sehr geholfen, auf jeden Fall, weil es einen Übergang gab. Aber ich glaube, das hätte ich mir auch mehr in der Klinik gewünscht, dass vorzubereiten. Und ich finde, Belastungserprobungen waren bei mir eher kritisch, weil ich kam jedes Mal mit neuen Wunden zur Klinik zurück und da war dann wieder ein neuer Brand. So, und das ist dann natürlich, gut, ist ein Einzel, also ich, das war mein persönlicher Fall, das wird nicht jedem so gehen, aber ich glaube, das sollte man schon vorbereiten.
Ja.
Englisch.
Ja, voll.
Und vielleicht auch mit Eltern zusammen, einen runden Tisch oder sowas, ne? Das hätte mir auch sehr geholfen.
Ja.
Das war da nicht.
Ja.
Ich würde trotzdem dich noch eine Frage fragen.
Ja,
und das ist meine Lieblingsfrage. Da frage ich immer, worauf bist du zurückblickend stolz?
Dass ich durchgehalten habe. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so ganz banale Sachen wie, ich sitze in meinem Garten, gucke in die Sonne und denke mir, hey, heute ist ein guter Tag. Ich lächle und ich habe Bock. So kannte ich 10 Jahre lang nicht. Also es war utopisch, das zu fühlen. Und da jetzt zu sein, ist wunderschön und da bin ich richtig stolz drauf. Und ich glaube, dass ich so viel mitgenommen habe. Also ich wäre nicht der Mensch, der ich heute bin. Und ich glaube, ich wäre auch nicht so lebensfroh. Also selbst wenn mir das nicht widerfahren wäre, wäre ich nicht so dankbar für das, was ich jetzt habe. Und darauf bin ich stolz.
Kannst du auch echt sein. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Unglaublich. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke auch.
Wahnsinn irgendwie gerade zu spüren auch immer noch. Ich habe auch noch echt Gänsehaut, wie vielen Jahren, was das auch noch mit einem auslöst und dass Tina so eine Connection zu dieser Zeit von damals hat. Also da sieht man, wie extrem diese Zeiten sind. Was ich ganz spannend fand, ich weiß nicht, wie du das einschätzt. Sie hat auch von Extremsituationen gesprochen, von Maßnahmen, die sie auch als Teenager manchmal drastisch fand. Ne? Also wir haben auch gesagt, es geht in dieser Folge auch um Extremsituationen, auch auf der Station. Jetzt geht's aber um wirklich auch gefährliche Situationen für einen selbst, für andere. Wie geht man damit auf einer Station um? Also was gibt's für, wenn wir jetzt hören, drastische Maßnahmen auf einer Station, die man dann auch machen kann?
Genau, es gibt ganz unterschiedliche Maßnahmen. Eine ist zum Beispiel, dass wir so einen Kriseninterventionsraum haben. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich glaube, du warst mal in einem, oder?
Ja, ja, wir waren uns ja auch hier schon eine Station angeguckt und da habe ich den auch gesehen, weil da habe ich auch direkt danach gefragt, weil man ja immer an man hat diesen Begriff Gummizelle im Kopf, ne? Das ist jetzt so ein Raum eigentlich gewesen, wenn ich mir das noch erinnere, es war so ein reizarmer Raum. Also ich glaube, da standen keine Möbel drin oder so, ne?
Ja, genau.
Das ist so ein Kriseninterventionsraum.
Ja, genau. Es ist im Prinzip ein normales Zimmer, aber ohne Möbel, ohne Steckdosen in der Wand und so. Also ohne Gefährdungspotenzial sozusagen. Und eine Maßnahme kann sein, dass man erstmal eine Zeit in diesem Raum verbringen muss, damit man eben nicht sich selber oder andere verletzt. Zum Beispiel, wenn man in einer akuten Krise steckt und hoch emotional angespannt ist.
Aber
und
es ist eben nicht so, dass man das wird ja nicht einfach so entschieden oder so.
Genau, da sagst du was total Wichtiges, ne, um vielleicht auch ein bisschen die Angst zu nehmen. Also sowas wird ja nicht willkürlich entschieden und einfach gemacht, sondern sowas wird als letztes Mittel genutzt, wenn sozusagen die Alternative nur wäre, dass wirklich eine Verletzung entsteht. Und es ist auch so, dass Fachärzte das begutachten müssen, dass Richter das genehmigen müssen. Also es gibt ganz klare rechtliche Vorgaben auch, wann man zum Beispiel sowas wie freiheitsentziehende Maßnahmen oder sowas anwenden darf. Genau, also das ist natürlich für alle schwer, sowohl für die Patientinnen und Patienten, für die natürlich in erster Linie, aber auch für die Helfenden, weil es überhaupt nicht leicht ist abzuwägen, wie viel Schutz brauchen Kinder und Jugendliche in der Situation, wie gefährdet sind die gerade, ab welchem Punkt ist es aber auch drüber und zu krass, die persönlichen Rechte der Kinder und Jugendlichen beschneiden. Das ist eine super schwierige Frage und ein extremes Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen, dass wir Schaden verhindern wollen, aber auch nicht zu krass in persönliche Rechte und Grenzen eingreifen wollen. Und da gibt es halt auch nicht den einen richtigen Fahrplan. Und ich finde aber ganz wichtig, dass man immer wieder im Austausch bleibt, auch mit ehemals Betroffenen, um zu überlegen, wie kann das gehen. Und das passiert auch. Also es gibt immer wieder Fachausschüsse, Menschen, die sich zusammensetzen und überlegen, wie kann man das verbessern und verändern, sodass es irgendwie allen gerecht wird. Und darüber sprechen wir unter anderem auch im Deep Dive.
Und das hat Tina ja auch ein Stück erwähnt. Also das finde ich auch ganz spannend. Ich bin gespannt, wie du das einschätzt. Ich kann mir vorstellen, wir müssen ja eigentlich unterscheiden zwischen Akutpatienten und Therapieplätzen. Also Leute, die langfristig da sind. Jetzt hat sie auch mal erzählt, dass bei ihr schon vorkam, ob es jetzt hier war oder in einer anderen Klinik, aber dass sie zusammen auch mit als Akutpatientin mit Therapieplätzen irgendwie, dass das so ein bisschen vermischt wurde. Ich sage es jetzt einfach mal so. Wie schätzt du das ein? Ist das ein Vorgehen, ist das normal? Soll man das so machen? Hat das einen Sinn? Wie ist deine Meinung dazu?
Ich glaube, das wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Meine persönliche Meinung ist, dass ich das nicht so sinnvoll finde, das zu vermischen. Weil ich glaube, wenn du in einer akuten Krise bist, dann geht es ja darum, schnell wieder Sicherheit herzustellen. Für dich als Betroffene, aber auch für das Umfeld. So. Und in einer Krise wird nicht daran gearbeitet, die Kernproblematiken anzugehen. Da wird vielleicht noch auf den Auslöser geschaut, ne? Und es wird zusammen geguckt, was brauchst du, damit es das nächste Mal nicht so extrem eskaliert. Ne? Aber dann wird bestenfalls jemand auch schnell wieder entlassen. weil die Krise dann vorbei ist.
Du willst den Topf vom Herd nehmen.
Ganz genau.
Ah ja, okay.
Ja. Und Therapie ist ja nochmal was anderes. Therapie ist ja, dass du dich ganz bewusst dafür entscheidest, an schwierigen Situationen in deinem Leben was verändern zu wollen und auch an eigenen Denk- und Verhaltensweisen was verändern zu wollen. Das braucht eine bewusste Entscheidung. Das braucht dein Commitment, auch mitarbeiten zu wollen und langfristig neues Verhalten lernen zu wollen. Das ist sehr anstrengend. Da muss man viel arbeiten. Und das ist was, finde ich, wo man eine bewusste Entscheidung für treffen muss. Ja, und das zu vermischen, also ich arbeite gerade hart an mir, um langfristig was in meinem Leben zu verändern, oder ich bin gerade in einer akuten Notsituation, aus der ich schnell wieder rauskommen möchte, das sind ja zwei sehr unterschiedliche Sachen, ne? Und wenn du langfristig eine Therapie machst und vielleicht schwierige Sachen aufarbeitest, dann ist es auch total schwer, glaube ich, wenn es immer wieder Unruhen und Krisen auf der Station gibt. Und das hat Tina ja auch beschrieben.
Absolut. Ist das ein, ich frage mal ganz flapsig, ne? So, also einfach mal da, ich finde so diese, dann ist, also so verstehe ich das, diese Extremsituation, eine Akutsituation sollte nie der Initialzünder für eine Therapie sein, oder? Ja. Kann man das so sagen? Oder sollte im besten Fall diese Verbindung, kann ich mir vorstellen, für Patienten sollte im besten Fall nicht sein, weil das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, das ist mein Weg in die Therapie.
Ja, da sagst du was total Wichtiges, ne? Also.
Weil das ist es nicht.
Nein, das ist es nicht. Also in der Krise geht es darum, schnell Sicherheit wiederherzustellen und Jugendliche schnell wieder in die Eigenverantwortung zu kriegen, ne? Dass die schnell wieder dazu in der Lage sind, ja, sich nicht zu gefährden oder andere nicht zu gefährden.
Und so. Das hat Tina ja auch ein Stück weit gesagt, wenn es um den Schritt nach Hause geht, ne? Also ich bin jetzt ganz, wir haben ja noch eine Gästin heute. Da ist das Thema auch, glaube ich, sehr präsent. Es geht darum, nach so einer Krise wieder den Weg dahin zu finden, oder? Also diesen.
Genau, also genau, nach einer Krise wird man halt bestenfalls schnell wieder entlassen, ne? Und ist erstmal wieder in seinem gewohnten Umfeld. Und das, was Tina ja beschrieben hat, ist, dass das aber mit der Zeit schwerer werden kann, wenn man die Erfahrung macht, dass Psychiatrie auch ein Ort des Schutzes ist und ein schöner Ort ist, ne? Weil man dann natürlich Sorge hat, wenn ich jetzt wieder nach Hause gehe, ist dieser Schutzrahmen für mich weg. Und das ist, glaube ich, was viele Betroffene beschäftigt und auch Helfer beschäftigt, weil wir wollen ja Jugendliche dazu kriegen, schnell wieder in ihr altes Leben zurückzugehen und loslassen zu können von der Psychiatrie sozusagen. Und gleichzeitig wollen wir ihnen ja auch ausreichend Hilfsmittel an die Hand geben. So. Und ich glaube, um nochmal so auf diese Therapie, also auf den Unterschied zwischen Krisenintervention und Therapie zurückzukommen. Also bei einer Therapie habe ich ein ganz anderes Ziel, ne? Bei einer Therapie habe ich das Ziel, langfristig in meinem Leben was zu verändern. Und ich glaube, das Problem ist, wenn ich aus einer Krise heraus eine lange Therapie mache, dann lerne ich ja, dass ich immer noch einen draufsetzen muss, um endlich Therapie zu bekommen. Und das, finde ich, darf nicht sein, weil jeder sollte Therapie bekommen können, ohne dass er davor eine große Krise braucht.
Absolut. Ich bin mal ganz gespannt, was Maya, unsere zweite Gästin, dafür Erfahrung gemacht hat, weil ich glaube, bei ihr war diese Thematik, also hat sie auch irgendwie begleitet, und ihr Umgang damit, der interessiert uns sehr. Hallo Maya, schön, dass du da bist.
Hallo.
Seelenstruggle Feelings.
Krisen fühlen sich für mich an wie?
Starker Kontrollverlust hauptsächlich und Ohnmacht auch ganz viel.
Ist irgendwie total klar. Ich finde das krass, dass du das direkt so sagst. Das finde ich eine ganz klare Assoziation damit irgendwie. Und wenn ich jetzt so über Kontrollverlust nachdenke und so, war das, bezieht sich das auf dein Gefühl oder auch damit, was zum Beispiel wieder mit umgegangen wird?
Beides, also sowohl als auch Kontrollverlust, dass ich die Kontrolle über mich verliere, also dann auch den Zugang verliere zu mir, aber auch, dass ich die Kontrolle dann manchmal auch abgeben muss.
Mhm. Das ist ja gerade, ich finde so in der, wenn du so bei Kindern und Jugendlichen halt auch extrem, also jeder, der sich an seine Jugend irgendwie erinnert, denkt ja, ja, man ist ja eigentlich an dem Punkt, wo man Selbstentscheidungen treffen will. Das kennt wirklich jeder Jugendliche und jeder Jugendliche. Und dann in so einer Situation ist es ja so, dir wird ja nicht nur die Entscheidung abgenommen, sondern auch, du wirst eingeschränkt, auch in deinem Handeln in dem Moment, ne? Also jetzt zum Beispiel, in Bezug auf die Klinik, ja, du, da wird dir die Entscheidung sozusagen schön formuliert abgenommen, ob du hier bleibst oder nicht.
Ja.
Wie lief das so für dich ab in dem Moment?
Im ersten Moment, also es war überhaupt schwierig, mich darauf einzulassen, dann hier hinzukommen für ein Gespräch. Und wenn dann entschieden wurde, am Ende, ja, hier bleiben und dann für ein, zwei Tage, war immer schon so der Gedanke, ja, bleibt es bei ein, zwei Tagen oder wird es vielleicht doch länger? Also manchmal erleichternd, aber oft auch, ja, schwierig.
Kann ich mir total vorstellen. War das für dich, ich finde das total gut, dass du gerade gesagt hast, manchmal erleichternd, manchmal auch nicht. Und die Frage, bleibt es bei ein, zwei Tagen? Das finde ich total einleuchtend, weil du weißt ja nicht, was passiert. Das ist ja wie, als hättest du ein One-Way-Ticket gebucht.
Ja.
So stelle ich es mir gerade so ein bisschen vor. Ne? Du weißt gar nicht, wann komme ich wieder zurück. Das wird ja für mich entschieden. Der Umgang, so wie ich das gehört habe, ist auch manchmal, dass gesagt wird, sehen wir eine Krise als einen Brand, der ausbricht. Und wir wollen den Brand löschen. Wir gehen noch gar nicht auf Ursachenforschung, wo der Brand herkam, sondern wir wollen erstmal den Brand löschen, dass alle in Sicherheit kommen. Ne? So ein bisschen so das Bild. Und danach geht man erstmal wieder entweder nach Hause oder man bleibt nicht in der Klinik. Ist das etwas, wo du gedacht hast, es ist gut, dass jetzt erstmal der Brand gelöscht wird, oder würdest du eigentlich eher auf Ursachenforschung gehen wollen?
Mal so, aber oft habe ich in der Situation den Brand selber gar nicht gesehen.
Ach krass, okay.
So, dass andere es gesehen haben und ich dann von außen, also durch Dritte dann vorstellig wurde.
Ich finde das, wow, krasses Bild. Weil jetzt nehme ich mir das brennende Haus, es brennt auf dem Flur und du sitzt noch im Wohnzimmer und denkst dir, ja, wird gerade warm, aber warum drehen alle gerade so durch? Warum ist hier gerade so viel? Krasses Bild. Und wie war das dann für dich, als sozusagen erstmal die Leute mit den Feuerlöschern anrücken?
Ja, wollte ich sie nicht bei mir haben, weil warum wollt ihr was löschen, was nicht da ist, sage ich mal? Mhm. Oder was noch nicht so extrem ist in meinen Augen?
Ja.
Was ich nicht hätte selber in die Hand nehmen können.
Was war etwas, was dir in dieser Situation geholfen hat? Weil ich kann mir vorstellen, wenn das jetzt erstmal so ist, dass du das Problem, was andere sehen, gerade gar nicht für dich so wahrgenommen hast, dass du, dann ist es ja, also wenn ich mich da reinversetzen würde, gar nicht so hilfreich, dass ich denke, was wollt ihr hier? Also es ist ja eher so, hallo, ist mein Haus, geht mal gerade nicht hier rein. Was war etwas, was dir in dem Moment geholfen hat oder hätte helfen können? Oder war das einfach nur unangenehm?
Ja, es war unangenehm eher, weil die Leute mehr mitbekommen haben, als ich dann vielleicht doch nach außen hin zeigen wollte. Also, dass sie mitbekommen, dass es mir schlechter geht und es Richtung Krise geht oder schon in der Krise ist.
Und du hast vorhin gesagt, das fand ich auch total stark, weil du gesagt hast, manchmal war es erleichternd, manchmal nicht. Wann war es für dich erleichternd?
Wenn ich gemerkt habe, ja, da sind Leute, passen auf, dass ich jetzt nicht unbedingt Blödsinn mache oder mich irgendwie gefährde. Und meistens kam diese Erleichterung gar nicht mal in der Krise, sondern erst später, nachdem die Krise vorbei war, sodass mir dann klar wurde, oh, das und das hat vielleicht geholfen und hat mich erleichtert. Und ja, so in der Krise hat man, glaube ich, gar nicht, also ich habe den Kopf gar nicht dafür, darüber mir Gedanken zu machen, ist das jetzt hilfreich oder nicht? Für mich ist in der Situation eh alles Kacke.
Ja, das kann ich mir super vorstellen. Weil klar, es ist ja dann in dem Moment gerade Alarm. So, ne? Also es ist ja in so einer Situation, wie will man da einen klaren Gedanken, also da sitzt man ja nicht hin und sagt, hier geht gerade alles drunter und drüber. Warum eigentlich? Und wenn du jetzt so einen Aufenthalt nimmst, also sagen wir mal, du hast gesagt, in der Regel sind es jetzt ein, zwei Tage. War das dann normalerweise so, dass gesagt wurde, ja, man ist jetzt erstmal ein, zwei Tage, wird dieser Brand gelöscht? Und wie ist man damit umgegangen? Also wie wurde mit dir umgegangen?
Ja, letztendlich waren es dann doch ein, zwei Wochen länger. Kam halt auf Klinik an und Station und so weiter. Also Kinder- und Jugendpsychiatrie unterscheidet sich schon ein bisschen von der Erwachsenenpsychiatrie.
Ja, wie ist es denn, wenn so ein, also wenn dann so ein Brand war? Was hat dir denn konkret geholfen? Also wie konnte man den Brand löschen für dich?
Puh, also schwierig. Manchmal hilft wirklich einfach stumpfes Aussitzen, bis das Schlimmste vorbei ist. Aber was wichtig war, also im Nachhinein betrachtet, ist halt ein stabiles Umfeld für später zu haben. Also Personen, denen man vertraut und die da sind und dann einen für nach dem Aufenthalt zum Beispiel oder nach der Krise nochmal bisschen auffangen, aber auch nicht allzu sehr.
Wenn man so daran denkt, du hast ja gesagt, so auch Ohnmacht ist so etwas, was so eine Krise für dich bedeutet oder Kontrollverlust. Wir hatten auch häufig schon mal gehört, dass so generell so eine Krise auch krass isoliert, ne? Also generell, weil du die Krise durchlebst ja nur du in dem Moment. Du bist ja die Einzige, die gerade im brennenden Haus sitzt und alle anderen kommen da nur an mit dem Feuerlöscher oder so. Hast du das auch so empfunden? Also hat dich das rausgenommen aus allem oder sagst du, das hatte ich gar nicht so wahrgenommen?
Ich habe viel die Verantwortung abgegeben, also weil ich halt die Verantwortung für mich nicht mehr übernehmen konnte und ich konnte nie wirklich klar sagen, bin ich jetzt gefährdet oder nicht. Und deswegen habe ich dann auch öfter vorher gesagt, ja, keine Ahnung, ob was passiert. Wenn was passiert, dann ist das so. Also da, ich habe mich schon eher isoliert, aber trotzdem hat man noch was von mir mitbekommen. Also ja, gerade so Betreuer zum Beispiel oder sowas.
Und gibt es irgendwie Punkte, wo du sagen würdest, in so einer Krise konnte man oder hätte ich mir gewünscht, dass so an mich rangetreten wird oder eben nicht? Gibt es irgendwie so einen Punkt, wo du sagst, ja, das hätte ich mir vielleicht mehr gewünscht oder das ist gut gelaufen oder das ist schlecht gelaufen für mich?
Von Krise zu Krise unterschiedlich bei mir. Also Krisen bei mir fallen individuell aus. Das ist nicht immer der gleiche Fahrplan, den man da läuft, sondern mal brauche ich das, mal schädigt das aber vielleicht auch.
Ja, okay.
Ja.
Ja, wie es mit Extremsituationen ist, dafür gibt es kein Patentrezept. Das habe ich heute auch schon mehrfach gelernt und gehört. Ich glaube, es geht auch beiden Seiten so. Wenn man jetzt dich als Patientin nimmt, die gerade in der Krise steckt, ist das individuell, weil du auch noch nicht weißt, was dir gerade hilft. Und so geht es den Leuten, die versuchen, den Brand zu löschen, wahrscheinlich auch, dass sie noch gar nicht wissen, okay, was ist das überhaupt für ein Brand? Ne? Das ist ja vielleicht auch ganz spannend. Bei den Krisen, die du so durchlaufen hast, ist da irgendwas, wo du sagst, es gibt so eine Mechanik, die an sich für mich schon gut funktioniert hat. Also es ist gut zu wissen gewesen, es gibt Krisen in meinem Leben, aber ich weiß, es wird damit auch irgendwie umgegangen. Also es gibt eine Möglichkeit. Oder war das immer, muss man das immer wieder neu bewerten? War jedes Mal, war es immer wieder ein erstes Mal?
Nee, ich wusste irgendwann, was so gut war für mich. Also ein Umfeld, was ich kenne. Also eine Station, die ich kenne und nicht immer eine neue Station zum Beispiel. Weil da kennt man dann die Leute und die kennen einen auch. Auch wenn es dann nicht die gleiche Art von Krise ist oder der gleiche Auslöser. Trotzdem sind da Menschen, die man irgendwie schon mal gesehen hat und es ist nicht alles neu.
Ja.
Weil Veränderungen und neue Sachen können auch nochmal etwas verstärken in mir.
Und würdest du sagen, dass es für dich eher gut war, dass man auch irgendwann, weil ich glaube, das Wichtigste bei so Krisen ist, du hast gerade auch schon so gut gesagt, du brauchst ein Umfeld, das sich eventuell auffängt oder was ungefähr vielleicht eine Ahnung hätte, was man vielleicht braucht, diese Eigenständigkeit wieder zurückzugewinnen. Das ist ja, glaube ich, das Entscheidende. Also du hast von Anfang an gesagt, eine Krise fühlt sich an wie Kontrollverlust, Ohnmacht. Was hat dir geholfen oder was glaubst du, ist das Beste für dich gewesen, wieder Selbstkontrolle zu kriegen? Ist es die Betreuung eher in der Klinik oder ist es eher vielleicht, dass man doch früher wieder es auf die Eigenständigkeit irgendwie wieder gebracht wird?
So den Übergang, also dass man auch Leute, die privat in meinem Umfeld dabei sind, seien es Betreuer oder sowas, auch mal mit zu Gesprächen in die Klinik holt und man einen Plan macht und guckt, wie der Stand ist, also dass alle Parteien irgendwie mit drin sind, unabhängig auch von der Klinik so im Nachhinein.
Was fühlt sich eigentlich für dich besser an, wenn du die Kontrolle abgeben kannst oder wenn du die Kontrolle hast?
Mal so, mal so. Also, das kann ich gar nicht genau sagen. Es ist beides manchmal gut und beides manchmal extrem schlecht. Mhm. Und ich kann es gar nicht so beantworten.
Also kann ich mir vorstellen, weil das, was ich bei dir so eindrücklich finde, ne, ist, dass du beschreibst, wie individuell jede einzelne Krise ist. Nicht nur bei jedem einzelnen Menschen, sondern bei dir selbst. Das ist ja jedes Mal eine neue Situation. Und ich glaube, das können so viele nachvollziehen, dass man nicht sagen kann, ja, jetzt ist gerade eine Extremsituation, dann müssen wir Fahrplan A machen und dann funktioniert das. Das ist gar nicht so, sondern jedes Mal muss man das neu bewerten und irgendwie gucken, wie dealt man damit.
Ja, also oft ist es einfacher, die Kontrolle abzugeben, aber es fühlt sich trotzdem nicht richtig an und es fühlt sich schlimmer, die Kontrolle so zu verlieren, aber es ist halt irgendwie einfacher, weil man dann eine Last, sage ich mal, weniger hat, auch wenn das Gefühl von, ich habe keine Kontrolle, trotzdem dabei ist, aber es ist weniger als Sachen, die mit Kontrolle überhaupt einhergehen.
Mir ist doch noch eine Frage eingefallen, Maja. Und zwar so aus Helferinnenperspektive frage ich mich oft, sind wir ausschließlich hilfreich, wenn wir versuchen, Betroffene zu unterstützen über Dasein und Zuwendung geben? Oder gibt es auch Momente, wo wir euch vielleicht eine Veränderung erschweren oder den Schritt auf den neuen Weg sozusagen schwerer machen, weil wir sozusagen zu viel Verantwortung für euch übernehmen? Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst.
Also ich habe es bisher so erlebt, dass es das schon erschweren kann, gerade wenn es sich für mich richtig angefühlt hat, jetzt die komplette Verantwortung abzugeben und den Helferpersonen die Verantwortung von mir zu geben, weil ich dann dadurch halt ein Problem in Anführungszeichen weniger habe, auf was ich mich konzentrieren muss, weil das dann andere für mich übernehmen und dann war es oft schwer, da wieder so rauszukommen und die Verantwortung für mich selbst zu übernehmen.
Das heißt, langfristig gesehen würdest du als Betroffene auch sagen, dass es schon wichtig ist, dass es nicht zu nett in Anführungsstrichen ist. Also, dass man auch als Betroffene schafft, wieder Verantwortung für sich zu übernehmen und dass das schwer werden kann, wenn man zu enge Bindungen hat an die Helfer auf Akutstationen zum Beispiel oder die zu viel Verantwortung übernehmen in Situationen, wo du eigentlich lernen müsstest, Verantwortung für dich zu übernehmen.
Ja.
Okay.
Und auch so, dass ich auch schon ein paar Mal das Problem hatte, dass ich mich dann sicher auf Akutstation gefühlt habe und mich dann nicht mehr getraut habe, rauszugehen, weil ich Angst hatte, draußen passiert irgendwas. Und hier wird aber auf mich aufgepasst. Und die Angst dann nochmal zu überwinden.
Ist noch schwerer wahrscheinlich dann, ne? Ja, finde ich mega spannend, was du sagst. Und ich glaube, dass das was ganz Wichtiges ist, wo man immer wieder auch drüber nachdenken muss. Ja. Also für die Betroffenen und auch für die Helferinnen und Helfer. Ja, danke dir.
Und ich meine, jetzt sitzt du hier und kannst darüber so gut sprechen, was ja mega schön ist. Wir haben so eine Frage, die stellen wir meistens so, so als Abschlussfrage. Heißt nicht, dass wir danach nicht noch über irgendwas reden können, aber ich würde ganz gerne dich mal fragen, wie du das einschätzt. Wenn du so von Stand jetzt zurückblickst, worauf bist du stolz?
Vielleicht, dass ich so bis hierhin gekommen bin und ja, aus dem, was ich erlebt habe, auch eventuell bald ein Beruf wird.
Ah, cool.
Ja, ich bin halt angehende Genesungsbegleiterin und ja.
Wow. Ja, darauf kannst du auf jeden Fall stolz sein, finde ich super.
Also, dass ich aus meiner Erfahrung irgendwie anderen meine Erfahrung irgendwie mit auf den Weg geben kann.
Also ich muss dir sagen, alleine, dass du hier sitzt und die Erfahrung gerade teilst und ich glaube, so viele damit abholst, ist etwas, wo du aus meinen Augen du super stolz sein kannst. Finde ich mega. Vielen, vielen Dank. Einfach, dass du das mit uns geteilt hast. Ich finde das total stark und ganz viel Erfolg für deinen neuen Job.
Danke.
Ganz spannend, wie so oft in den Folgen, ein Thema, ganz anderes Gespräch. Mhm. Was ich so spannend bei Maja fand, das war ihr erster Satz, wie fühlt sich für mich eine Krise an? Das ist Ohnmacht, das Kontrollverlust.
Ja.
Hat bei ihr mehrere Farben. Manchmal findet sie den Kontrollverlust, war das, was ihr gut tat?
Ja.
Schlecht für ihre Entwicklung, aber gut in dem Moment, was sie sich angefühlt hat. Jetzt ist für mich die Frage, also ist das Ziel bei so Kriseninterventionen, wenn so eine Krise kommt, dass die Jugendlichen selbst wieder die Kontrolle kriegen?
Ja. Ich glaube, so kann man das gut prägnant zusammenfassen. Also raus aus der Ohnmacht, rein in die Selbstwirksamkeit, Selbstkontrolle. Wir wollen ja, dass die Jugendlichen wieder Selbstverantwortung für sich und für ihr Leben übernehmen können. Und das ist ehrlich gesagt oft ein ganz schöner Eiertanz. Also ich finde, das
für euch als Helfende dann.
Voll, das hat sie total gut beschrieben, ne? Also, dass wir ganz viel helfen und unterstützen wollen und dass es aber ab einem gewissen Punkt ja auch zu viel sein kann, weil wir erschweren, dass man damit auch selber wieder Verantwortung für sich übernehmen will. Also diese Frage, wie weit helfen wir und ab wann wird unsere Hilfe aber auch zu viel, das ist total schwer zu beantworten.
Vor allem, weil, und das ist das, was wir ganz am Anfang sogar schon für uns festgestellt haben, so eine Extremsituation ist individuell bei jedem Menschen. Und jetzt haben wir zum Beispiel Maya auch gehört, jede einzelne Krise war individuell. Sie hat nie immer das Gleiche gebraucht.
Ja.
Und das finde ich so spannend. Wie geht ihr also in der Nachbetrachtung mit zum Beispiel Maßnahmen um, die ihr ergriffen habt? Na, mit jeder Krise. Was macht ihr?
Was ich super wichtig finde, ist, dass jede Krise und das, was dann gemacht wurde von unserer Seite mit den Jugendlichen und auch den Kindern und deren Eltern nachbesprochen werden muss. Ne? Also ich finde es total wichtig, dass man sich nochmal zusammensetzt und überlegt, okay, was war da los, was hat das ausgelöst, was war hilfreich, was nicht, was hättest du gebraucht und vor allem, dass man erklärt, warum man so gehandelt hat, wie man gehandelt hat, damit es sich eben nicht willkürlich anfühlt für die Betroffenen, ne? Und die so zumindest ein Stück weit wieder raus aus diesem maximalen Kontrollverlust erleben kommen, dass sie zumindest nachvollziehen können, warum wollten wir in der Situation durch unsere Methoden schützen und dass wir nicht bestrafen wollten oder so.
Und das ist das, glaube ich, was das sehr, sehr gut zusammenfasst. Wir haben uns in dieser Folge rangepirscht an Situationen, die extrem sind. An einem Ort wie hier, wo ich ja sagen kann, ich bin ja richtig Fan von dem Ort geworden, ist es trotzdem so, dass es eben diese extremen Situationen gibt. Die sind nicht die Regel, gehören aber leider für euch zum Alltag dazu. Und es wird versucht, damit umzugehen von beiden Seiten. Für Jugendliche, Kinder und genauso für euch.
Ja. Auf jeden Fall. Und wenn ihr die Folge jetzt gehört habt, genau, und wenn ihr das Gefühl habt, es geht euch nicht gut, ihr seid belastet, ihr braucht Unterstützung, dann findet ihr wie immer Anlaufstellen und Hilfen in den Shownotes.
Und natürlich gibt es auch diesmal einen Deep Dive zu der Folge. Wir haben schon ein bisschen drauf geteased. Da geht ihr nochmal ein bisschen ausdrücklicher darauf ein, wie es auch für euch Helfende ist, mit diesen Situationen umzugehen, welche Maßnahmen wann ergriffen werden, welche Vorgaben es gibt. Also wenn euch das interessiert, hört nochmal in Deep Dive rein.